Deutschlandfunk, der
Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie.
Der Kanzler attackiert die Opposition. Olaf Scholz heute Morgen on fire im Deutschen Bundestag. Und wir haben es deutlich hören können. Die Koalitionsfraktion jubelt dem Kanzler zu. Das war heute Morgen im Plenarsaal des Deutschen Bundestages in der Generaldebatte. Und vor dem Plenarsaal in der Westlobby des Bundestages sitzen wir und sagen Hallo zum Politikpodcast Folge 277. Stefan Detjen ist dabei und
Ann-Kathrin Büsker, zuständig für Energiefragen bei uns im Hauptstadtstudio und als FDP-Watcherin hier heute in der Runde.
Und Gudula Geuter, vor allem hier, weil ich unter anderem eben die Grünen beobachte.
Und die Debatte haben wir alle angeschaut. Ich habe sie hier aus dem Bundestag verfolgt, saß in großen Teilen oben auf der Pressetribüne, konnte runterschauen, in die Fraktionen anschauen, was da los war und habe eine Debatte gesehen, die ich wirklich ungewöhnlich fand, nämlich für dieses Format der Generaldebatte, Haushaltsdebatte, wo wir normalerweise zwar eine angriffslustige Opposition sehen, aber dann Kanzler, früher vor allen Dingen die Kanzlerin, die das an sich abperlen lassen, präsidial ihr Regierungsprogramm vortragen, heute total anders, ganz andere Stimmung, ganz anderer Kanzler.
Ja, Olaf Scholz hatte heute Morgen auf jeden Fall einen sehr starken Kaffee und dann hat offensichtlich die Rede von Friedrich Merz ihn ordentlich auf Temperatur gebracht. So kennt man ihn ja normalerweise nicht. Olaf Scholz ist ja sonst eher so ein gemütlicher Redner sehr häufig. Heute hatten, glaube ich, viele Leute beim Schauen dieser Rede Spaß. Wobei ich schon auch aus Energieperspektive an der einen oder anderen Stelle gerne gesagt hätte, Olaf, die SPD war schon auch dabei bei der verfehlten Energiepolitik.
Ja, und ich fand das interessant zu beobachten, wie er da nach vorne gegangen ist, weil er das rein eben wirklich als Angriff gar nicht mal auf die Opposition, sondern nur auf die Union gemacht hat. Was, wenn man es böse sagt, ja auch Friedrich Merz wahnsinnig nach emporhebt, dass sich nicht nur Scholz im Übrigen, sondern diese ganze Debatte im Prinzip um die Angriffe der Union und von Friedrich Merz drehte. Aber das hatte natürlich einen Grund. Ich denke mal, der Grund dürfte daran liegen, dass einfach die Stimmung in der Koalition und die Stimmung für die Koalition so ist, dass man da jetzt nach vorne preschen muss.
Ja, würde ich auch sagen. Angriff ist die beste Verteidigung. Diese Koalition ist in der Defensive. Die haben heftige Probleme intern. Die müssen sehr viel untereinander austragen. Und zugespitzt würde ich sagen, das war ein Ablenkungsmanöver. Der Kanzler weiß, wenn ich einen Gegner klar markiere, dann schließt das die Reihen zunächst mal hinter mir zusammen. Das entbindet ihn nicht von dem, was ihm und der Regierung jetzt bevorsteht. Nämlich für das, was die beschlossen haben, mit dem Entlastungspaket und nach dem Stresstest, jetzt interne Mehrheiten zu organisieren. Das wird das Thema in diesem Podcast sein. Wir werden nochmal über diese Debatte sprechen. Wir wollen über die Koalition sprechen, aber auch eben ausführlich nochmal erklären, was ist da eigentlich genau los mit diesem Entlastungspaket und was genau steht in diesem Stresstest. Was hat es auf sich damit? Aber gehen wir vielleicht nochmal auf diese Debatte heute Morgen. Friedrich Merz, das ist erwähnt worden, der hat die Debatte eröffnet. Das ist bei diesen Haushaltsdebatten ja so. Erst die Opposition, dann reagiert der Kanzler drauf.
Und eigentlich ja die Stunde der Opposition. Eigentlich hat der Kanzler gar nicht traditionell die tragende Rolle in dieser Generaldebatte.
Ja, hat er sich dann genommen.
Hat sie an sich gezogen. Nach einer Rede, nach auch einer natürlich ausgesprochen attackierenden Rede von Friedrich Merz. Und ich fand es interessant, dass er nicht nur den Kanzler angreift, sondern dass der, das haben wir in den letzten Tagen verfolgen können, noch ein anderes Ziel ausmacht, nämlich den Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wir haben den gestern Morgen bei uns im Deutschlandfunk gehört, Friedrich Merz, in einem Interview, wo er das schon rhetorisch vorbereitet hat, Robert Habeck ins Visier zu nehmen. Und das hat er jetzt in dieser Bundestagsrede auch noch mal gemacht, der Oppositionsführer im Angriff gegen den Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Der zwar, wie wir immer wieder sehen, gefällig formulieren kann, dem wir immer wieder beim Denken zuschauen dürfen, der aber umgeben ist von einer Gruppe aus Lobbyisten der Umweltpolitik, die alles zur Strecke bringen, was auch nur einigermaßen Aussicht auf Erfolg hat, diese Krise in den Griff zu bekommen.
Also da wittert er ganz klar was. Der Robert Habeck hat ein Problem. Es ist derjenige, der die größte, die schwierigste Aufgabe in dieser Regierung wahrscheinlich vor sich hat, Er hat einen Fehler gemacht, eingestandenermaßen bei der Gasumlage, und hat jetzt schwierige Probleme zu lösen.
Und gleichwohl ist es natürlich so, wir reden über den Kanzleretat. Es ist die Generaldebatte, die sich, wenn man so will, aus Sicht der Opposition gegen den Kanzler richtet. Und so hat es Friedrich Merz auch gedreht und hat gesagt, ziehen Sie diese Fragen ins Kanzleramt, ziehen Sie das an sich und bringen Sie Ihren Wirtschaftsminister zur Ressort.
Was ich eine ziemlich absurde Forderung finde. Also es klingt natürlich erstmal schön, irgendwie so Energierat im Kanzleramt anzusiedeln. Aber wenn man sich anguckt, was da gerade in den vergangenen Wochen alles an Sach- und Facharbeit geleistet wird im Wirtschafts- und Klimaministerium, wo ja auch die Fachkenntnis steckt. Die Leute da haben ja theoretisch in den größten Bereichen Ahnung von dem, was sie tun. Und entsprechend kommen da ja auch viele Gesetzesvorhaben, Verordnungen in den vergangenen Monaten raus. Also nicht nur, um die Krise zu lösen, sondern gleichzeitig ja auch, um die erneuerbaren Energien noch voranzubringen. Da haben wir ja im ersten Halbjahr auch enorm viele Gesetzesvorhaben gesehen. Und jetzt die Vorstellung, dass die Energiekrise da rausgenommen werden könnte, ins Kanzleramt gelegt werden sollte. Ja, okay, aber wer soll sich denn da konkret darum kümmern, diese ganzen Gesetze zu verfassen, das praktisch anzugehen? Du brauchst ja nicht nur einen Arbeitskreis von 10 Leuten, die irgendwie sich lustige Ideen ausdenken, sondern das muss ja auch fachlich umgesetzt werden. Und das muss im Wirtschaftsministerium liegen. Das kannst du nicht auslagern.
Das war auch nicht argumentativ unterlegt. Nee. Friedrich Merz hat ja nicht gesagt, Sie müssen das zur Chefsache machen, weil es dann kundiger gemacht wird, sondern er hat gesagt, Herr Habeck soll es nicht mehr machen oder ist von Ideologen umgeben. Deswegen sollen es andere machen. Das ist ja nun eine etwas
Alles drum, einen Wirtschaftsminister anzuzählen, der aus der Unionssicht natürlich bei einer nächsten Bundestagswahl, wann auch immer die kommt, möglicherweise der Hauptgegner eines Unionskanzlerkandidaten ist und dann möglicherweise in Gestalt von genau dem Robert Habeck, dem man versucht, jetzt was ans Bein zu binden. Vielleicht kommen wir nachher noch mal drauf, da gab es ja auch einen Fernsehauftritt von Robert Habeck gestern bei Sandra Maischberger im Fernsehen, wo er ins Schlingern geriet, spielte auch eine Rolle in der Debatte. Reden wir nachher noch mal drüber. Wir haben versprochen, wir reden und uns vorgenommen, wir reden noch mal über dieses Entlastungspaket.
Und das hast du dir am Wochenende angeguckt, als relativ überraschend dann die Vorstellung kam von einem riesigen Paket. Was war für dich das zentrale Element oder gibt es das gar nicht? Ist das nur die Summe, diese 65 Milliarden?
Ja, es ist natürlich die Summe. Ich würde mal zwei Ansätze versuchen. Für mich ging es auch mal zunächst darum, dieses große Papier, diese vielen Maßnahmen, dieses viele Geld zu ordnen. Und ich habe einen Versuch gemacht, indem ich mal sozusagen drei Töpfe aufmache, drei Gruppen von Maßnahmen beschreibe, die da beschlossen wurden. Das sind einerseits langfristig wirkende Maßnahmen, also die Anhebung von Kindergeld, die Anhebung des neuen Bürgergeldes. Dann sind es Maßnahmen, die einmalig wirken. Einmalige Heizkostenzuschüsse, der Steuerrabatt für mögliche einmalige Gehaltszuschläge für Arbeitnehmer, die dann von den Arbeitnehmern erstmal verhandelt werden müssen. Da wird die konzertierte Aktion jetzt eine Rolle spielen, zentrales Argument, um die Preislohn-Preisspirale, die Inflation einzudämmen. Und als letztes Element, und das ist natürlich ein besonders kritisches, muss man dann die ganzen Vorschläge sich anschauen und benennen, die gar nicht schnell umgesetzt werden können, sondern die eigentlich Vorhaben markieren. Mhm. Das ist das 9-Euro-Ticket oder die Nachfolge für das 9-Euro-Ticket, die mit den Ländern ausgehandelt werden muss. Und das ist dann besonders schwierig, die Strompreisbremse, wo man erstmal auf europäische Vorgaben warten muss und wo dann wiederum das Wirtschafts- und Klimaministerium vor einer besonders schwierigen Aufgabe steht. Ein letzter Satz noch, um das Ganze zusammenzufassen. Was mir auffiel, war gleich auf Seite 2 dieses Papiers, wo die Systematik, glaube ich, treffend bezeichnet wird. Da wird gesagt, 65 Milliarden Euro, alle Haushalte sollen davon profitieren. Da sehe ich schon einen gewissen Wechsel der Systematik, denn es ist am Anfang immer gesagt worden, wir wollen diejenigen entlasten, die besonders notleidend sind. Man hat sich dafür entschieden, ich gehe jetzt schon in eine Bewertung rein, zu sagen, alle kriegen Prinzip Gießkanne, das hat Konsequenzen.
Ja, und gezielt kriegen nochmal diejenigen Einmalzahlungen, die man in Anführungsstrichen bei der ersten Einmalzahlung vergessen hatte. Also die 300 Euro Energiepauschale, die ja über die Arbeitgeber ausgezahlt wurden, die haben Rentnerinnen und Rentner nicht bekommen, die haben Studierende nicht bekommen damals. Riesenaufschrei. Gab es ja auch kurze Unsicherheit unter den Koalitionären, ob die Rentnerinnen und Rentner jetzt drin sind oder nicht. Dann stellt sie sich raus, nee, sind sie doch nicht, kommt ja über einen Arbeitgeber, haben wir vergessen. Explizit, diese Gruppen kriegen jetzt nochmal was. Und das finde ich interessant, weil also ich aus der FDP ja vielfach gehört habe, dass genau das an den Wahlständen passiert ist, dass die Rentnerinnen und Rentner angekommen sind und gesagt haben, ey, ihr habt uns vergessen, das kann ja wohl nicht sein. Dass man das jetzt nachholt, finde ich einfach nochmal einen interessanten Punkt. Und diese 100 Euro Unterschied, also Rentnerinnen und Rentner kriegen 300 Euro, Studierende bekommen 200 Euro. Ich habe in den letzten Tagen viele Studierende gesehen, die gefragt haben, Moment, warum kriegen wir denn 100 Euro weniger? Wo ist da denn jetzt die Gerechtigkeit? Also steckt auch nochmal eine kleine Hürde, glaube ich, drin.
Wobei ich da auch sagen muss, dass ich ein Störgefühl habe. Mhm. Erstmal schon bei dieser Aussage, alle Haushalte sollen profitieren. Das war auch heute in der Debatte mehrfach die Frage, warum, es war eine Frage von Herrn Merz, warum Sie, Herr Scholz, warum ich, Merz, diese ja vorher schon vereinbarten Zahlungen bekommen soll oder Steuererleichterungen bekommen soll. Das ist das eine. Und das andere ist diese Vorstellung, es müsste tatsächlich jeglicher Inflationsnachteil nun ausgeglichen werden. Mhm. Das ist sicherlich so bei den Leuten, die vorher schon absolut an der Kante sind und die sonst nicht mehr zurechtkommen. Aber welchen Anspruch es darauf gibt, in einer Krise riesigen Ausmaßes einfach so gestellt zu werden, als gäbe es diese Krise nicht, das stört mich.
Während gleichzeitig ja auch immer wieder verschiedene Akteure betonen, dass der Staat am Ende doch nicht alles ausgleichen kann, holen sie dann trotzdem wieder die Gießkanne raus. Und ich finde auch, dass genau die Gruppe, die so an der Schwelle steht zur Armut, und das sind ja viele Menschen in Deutschland, die von ihrem Einkommen gerade so leben können und für die jetzt die gestiegenen Preise ein richtiges Problem werden. Und ich sehe durch diese Entlastungsschritte, ehrlich gesagt, diese Menschen nicht adäquat.
Wobei man sich ja schon zum Teil bemüht hat. Es wird viel, viel mehr Wohngeldempfänger geben, als es vorher gegeben hat. Ja, also es gibt natürlich die Maßnahmen, die auf diese Gruppen schauen. Aber das ist eben nur ein kleiner Teil davon. Was mich besonders bei den Entlastungspaketen nochmal interessieren würde, das sind die sozusagen konstruktiven, nicht im Sinne von positiv, sondern die Elemente, die als Mechanismus erklärt werden müssen. Und da finde ich, also für mich noch sehr erklärungsbedürftig, weil das dann auch in die Bewertung reingeht, diese Frage Übergewinn oder Zufallsgewinn. Weil das eben, wir sind ja auch bei der Bewertung für die Koalition, weil das eben auch die Bewertung wäre für die Frage, wer sich durchgesetzt hat oder ob man das nun elegant gelöst hat. Stefan, hast du dieses Element verstanden, wie das genau funktionieren soll?
Ich kann versuchen, ich hoffe, ich habe es soweit verstanden. Natürlich ist es ein Kniff, den man gefunden hat, um einerseits an das Thema Abschöpfung von sogenannten Übergewinnen zu kommen. Das ist ja das, was wir von SPD und Grünen jetzt immer wieder gehört haben. Auf das Ergebnis kommt es an. Es passiert das, was wir wollten, Abschöpfung von Übergewinnen. Und das Ganze passiert aber nicht auf dem Weg einer Steuer, sondern wird verlagert in das System, in das alte, bekannte System der Energieumlage, wo man dann sozusagen mit diesen abgeschöpften Gewinnen eine Art Fonds bildet, der dann ausgeschüttet werden soll an die Strompreiskunden.
Und was ist der Unterschied zu dem steuerlichen Weg? Es sind erstmal andere betroffen davon. Mhm. Es sind andere Unternehmen betroffen. Ist das richtig?
Das wird zum einen halte ich es für wesentlich, gerade natürlich aus Sicht der FDP, dass man nicht ins Steuersystem geht. Dass man damit es vermeidet, in eine Situation zu kommen, wo man mit dem allgemeinen Steuersystem, wo dann Abschöpfungserlöse in den allgemeinen Bundeshaushalt fließen würden, dann sozusagen eine Fortsetzungsdiskussion zu provozieren, die auch in anderen Bereichen anfängt, differenziert zwischen moralisch guten und schlechten Gewinnen.
Genau, weil wir das hier das, im Energierecht sind und deswegen auch nur Energieunternehmen betroffen.
Jetzt bleiben wir im Energierecht und es wird natürlich einen Effekt geben. Wir werden jetzt sehen, und das wird ähnlich sein wie bei der Gasumlage, welche Unternehmen werden da eigentlich abgeschöpft? was kommt da, was wird abgeschöpft. Und da würde ich ein Problem markieren, dass diese ganze Diskussion von der Übergewinnsteuer damals eigentlich immer verbunden war mit dem Fingerzeig auf Konzerne, auf die Multis, auf die Mineralölkonzerne. Die erreicht man jetzt natürlich überhaupt nicht, sofern diese Mineralölkonzerne und die Multis, die da angeprangert werden, überhaupt in Deutschland besteuerbar sind. Die sitzen zu einem großen Teil woanders. Sondern man erreicht jetzt die Stromerzeuger und schöpft das ab, nicht nur was aus traditionellen Kohle- und Gaskraftwerken erzeugt wird, sondern auch was aus erneuerbaren Gewinnen, Energien an Gewinnen erzeugt wird. Und damit werden auf einmal Gewinne, die mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, moralisch so diskreditiert, wie man das eigentlich machen wollte mit Gewinnen der Ölmultis. Und da werden auch die Grünen ein Problem kriegen, wenn sie sehen, wenn sie dann die Listen sehen, wer zahlt das eigentlich alles.
Ja, wobei...
Ich nickt, aber eben hatte ich das Gefühl, sie wollte widersprechen.
Nö, ich wollte ergänzen, aber dann hast du alles schon erläutert zu den Mineralölkonzernen. Das ist, finde ich, der ganz zentrale Punkt. Also bei der Übergewinnsteuer hat man eben den Blick exakt auf die fossilen Konzerne gerichtet. Auch aus einem Klimaschutzhintergedanken, weil einfach gerade in dieser aktuellen Situation gerade auch Konzerne Millionen scheffeln, die noch mit fossilen Energien handeln. Wir sehen das ja auch im Bereich der Gasumlage. Die wird jetzt von einigen Aktienkonzernen beantragt, die im Gasgeschäft zwar durchaus gerade ein Minus machen, aber an anderer Stelle im Ölgeschäft enorme Gewinne scheffeln. Also da, wenn wir uns auch Shell angucken, RWE, die machen gerade sehr gut Kohle. Und da war ja eine Grundidee dieser Übergewinnsteuer, dass man genau das abschöpft und am Ende dadurch auch, na, wenn man ein bisschen weiter denkt, versucht, was fürs Klima zu tun, indem die Mineralöl, die fossilen Konzerne eben nicht so Wahnsinnsgewinne scheffeln. Aber wie Stefan gerade schon gesagt hat, jetzt geht's halt an die Stromerzeuger. Und es ist eben so, dass die erneuerbaren Energien im Produktionspreis super günstig sind. Super.
Und gerade dadurch gestützt werden sollten, dass die Erzeuger trotzdem den höheren Preis bekommen, um die, unter anderem die Erneuerbaren damit zu fördern?
Ja, Fun Fact, wir hatten ja bis Juli noch eine EEG-Umlage. Also wir haben sozusagen über den Weg noch eine Subventionierung der Erneuerbaren gehabt. Und jetzt nutzen wir den Weg der EEG-Umlage, umgekehrter Weg, haben Sie es im Papier genannt. Ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig erklären, wie es funktionieren soll, um die Gewinne, die die Konzerne machen, einzusacken. Finde ich auch eine sehr interessante Gemengelage, zumal wir ja eigentlich wollen, dass genau diese Energien jetzt massiv ausgebaut werden, die Erneuerbaren. Wir wollen ja mehr Wind, wir wollen ja mehr Solar. Welches Interesse haben jetzt die Konzerne großartig auszubauen, wenn im Zweifelsfall alle Gewinne, die sie machen könnten, bei hohen Strompreisen abgeschöpft werden? Schwieriges Signal.
Wobei das noch nicht gesagt ist, ob alle Gewinne abgeschöpft werden. Also zum einen, Stefan, habe ich das in den letzten Tagen nicht mehr so erlebt, als hätte es diese starke moralische Komponente. Die hatte es bei der Übergewinnsteuer, die hat es rhetorisch jetzt weniger oder nicht mehr. Und die andere Frage ist ja, was ist ein heute Zufallsgewinn, nicht Übergewinn? Das heißt, man wird ja eine Gewinnmarge lassen. Und die Frage ist dann eben, wie viel belässt man? Und das ist dann auch die Frage zum Beispiel, ob die Grünen politische Schwierigkeiten dadurch bekommen.
Und das ist dann wieder etwas, das wird im Bundeswirtschaftsministerium gerechnet werden. Wir werden die Formeln sehen, wir werden die Listen sehen, wer da alles zahlt. Und das fällt dann wieder alles auf diesen Robert Habeck zurück. Ich würde mal sagen, der sitzt echt auf dem Schleudersitz dieser Bundesregierung. Das ist eigentlich der Platz, den früher so Verteidigungsminister inne hatten, wo man nie genau wusste, welcher Sprengsatz geht da als nächstes bei mir hoch. Und das sind dann eben auch, wie bei der Gasumlage, Fehler, die im Ministerium passieren, wo man ein Problem erst zu spät erkennt und die fallen dann natürlich am Ende voll auf den Minister als Verantwortlichen zurück.
Und wo wir beim verantwortlichen Minister sind, den betrifft auch das zweite Thema, das wir vertiefen wollten, nämlich der Stresstest. Und da wäre meine erste Frage an Katrin, was war das eigentlich?
Ich blättere in meinen Unterlagen. Ich habe da mal was vorbereitet. Also, ich glaube tatsächlich, dass man da viel erklären muss, weil auch die Pressekonferenz am Montag der vier Übertragungsnetzbetreiber mit Robert Habeck ein bisschen unübersichtlich war, sehr, sehr technisch. Es ist so, dass die Netzbetreiber Szenarien durchgerechnet haben, um eben zu gucken, inwieweit im Winter die Stromnachfrage gedeckt werden kann. Also eine Leistungsbilanzbetrachtung nennt man das. Und inwieweit diese Szenarien sich auf die Netzsicherheit, auf die Netzstabilität Preisstabilität auswirken würden. Zwei Untersuchungsgegenstände, drei Szenarien. Wenn wir uns das Schlimmste angucken, da ist dann unter anderem ein großer Teil der französischen Atomkraftwerke nicht am Netz, sodass Frankreich viel Strom importiert, wie das ja im Moment eben auch der Fall tatsächlich ist, weil viele Kraftwerke da nicht am Netz sind. Dann Teil des Szenarios, die deutschen Kohlekraftwerke können durch niedrige Pegelstände nicht ausreichend mit Kohle versorgt werden. Und viele Deutsche steigen auf Heizlüfter um so zu heizen statt mit Gas. So, das Ergebnis ist jetzt, dass die Versorgungssituation in allen drei Szenarien äußerst angespannt ist. Das heißt, da in den kritischen Szenarien treten stundenweise Lastunterdeckungen auf, wo die Nachfrage nach Strom nicht bedient werden kann. Und es fehlt vor allem, das ist das viel größere Problem, an Kraftwerkspotenzialen, die man eben flexibel zuschalten kann, um auf Engpässe im Netz zu reagieren. Das wird absehbar im Winter ein großes Problem.
Das müsstest du, glaube ich, auch noch mal erklären, dieses Element der Netzstabilität.
Ja, und den Begriff bitte, den Zentralbegriff des Redispatch.
Genau.
Zentral dafür.
Redispatch ist sozusagen das, womit man die Netzstabilität gewährleisten kann. Im Moment ist es ja so, Entschuldigung, es wird jetzt ein kleiner Grundvortrag hier, aber ihr habt gefragt, dass das Stromnetz nur bedingt auf die Energiewende ausgelegt ist, insbesondere in Süddeutschland. Da wird im Moment wenig erneuerbarer Strom produziert, während es aber gleichzeitig immer noch große industrielle Abnehmer gibt. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann nehmen wir den Windstrom aus Norddeutschland und schicken den runter nach Süddeutschland. Da fehlt es aber an Netzkapazitäten. Das Netz ist schlichtweg noch nicht stark genug ausgebaut. Stichwort Südlink, gab es über Jahre, Jahrzehnte hinweg auch große Widerstände. Da sind wir schlichtweg noch nicht so weit. Das heißt, im schlimmsten Szenario ist in Süddeutschland schlichtweg nicht genügend Strom vorhanden, um die ganzen Abnehmer, also die Industrie oder die vielen Heizlüfter bedienen zu können. Wir haben dann quasi eine Unterversorgung und das kann dann dazu führen, dass das Netz in die Knie geht, weil es eben darauf ausgelegt ist, dass der Strom im Netz mit einer bestimmten Frequenz fließt und wenn nicht genug eingespeist wird bzw. zu viel abgenommen wird, dann gerät diese Frequenz durcheinander und dann sind Zusammenbrüche möglich.
Und also was heißt das? Dann ist gar nichts, geht gar nichts mehr.
Dann kann das Netz zusammenbrechen, dann kann Blackout folgen. So, und die Übertragungsnetzbetreiber, die versuchen in ihren Stationen die Frequenz im Netz stabil zu halten, indem sie eben in solchen Situationen zum Beispiel Kraftwerke zuschalten können.
Oder abschalten.
Oder Produktion abschalten kann.
Wo Überkapazitäten, wo eine Überspannung droht, wird abgeschaltet. Im Norden dann vor allen Dingen.
Genau. Wie gesagt, die Netzbetreiber versuchen das entsprechend zu regeln. Das Problem ist, dass sie dafür aber natürlich auch Kraftwerkskapazitäten brauchen, die sie zuschalten können. Und das sind dann in der Regel flexible Kraftwerke, die man braucht. Gaskraftwerke. In Bayern zum Beispiel ist es ja so, dass man deshalb jetzt auch neue Gaskraftwerke gebaut hat, die in den nächsten Monaten auch ans Netz gehen sollen. Und ein Ergebnis dieses Stresstests ist eben, dass wir nicht genügend Redispatch-Kapazität haben im schlimmsten Szenario. Also wir haben nicht genügend Kraftwerkskapazität, die wir flexibel zuschalten können, um das Netz zu stabilisieren. Das wird also ein sehr interessanter Winter. Und die Netzbetreiber kommen zu dem Schluss, dass die AKW im Streckbetrieb durchaus dazu dienen könnten, dass wir keine Lastunterdeckung bekommen, also dass wir genügend Strom.
Heißt, dass man über das gesetzlich vorgesehene Enddatum Ende des Jahres hinaus weiter die drei noch verbliebenen AKW oder Teile davon arbeiten lässt, solange die Brennstäbe reichen.
Genau, richtig? Mit den vorhandenen Brennstäben, richtig. Und da könnten die AKW im Streckbetrieb eben durchaus die Versorgung mit gewährleisten, aber bei diesem Redispatch nützen sie nur ein bisschen was. 0,5 GW, aber wir haben dann immer noch ein Defizit im schlimmsten Szenario, ich glaube von 5,4 Gigawatt. Also wie gesagt, es wird ein interessanter Winter.
Also die Zahlen, wenn ich sie richtig verstanden habe, sind, man bedarf für diese notwendigen Redispatch-Maßnahmen braucht man ein Potenzial von 5,1 Gigawatt.
Und 5,1 ist die Zahl,
5,1, ja. Und durch den Streckbetrieb würde dieser Bedarf um 0,5 Gigawatt auf 4,6 Gigawatt gesenkt. Da sieht man also, das löst das Problem überhaupt nicht, aber es trägt zur Lösung des Problems bei. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir mit einer Regierung konfrontiert sind, die sagt, es kommt auf jede Kilowattstunde an, duschen Sie nicht zu lang, schalten Sie die Trockner ab, wir schalten die Nachtbeleuchtung von öffentlichen Gebäuden ab, dann ist das schon eine respektable Größe.
Also wenn man sich auch noch mal die Pressekonferenz anguckt vom Montag, wo diese Ergebnisse vorgestellt wurden, da haben die Übertragungsnetzbetreiber klar gesagt, dass für sie der Streckbetrieb der AKW eine Maßnahme ist zur Lösung. Die haben noch ein paar andere Dinge vorgeschlagen. Man muss auch am Netz noch ein bisschen was schrauben. Ist die Bundesregierung auch schon dran? Diese Woche ist ja eine dritte Novelle des Energiesicherungsgesetzes auch in die Ressortabstimmung gegangen, wo sie auch mehr Solar, also die Solardeckel soll weg, mehr Biomasse und so. Also da passieren jetzt schon ein paar Dinge. Aber klar, Robert Habeck hat dann bei dieser Pressekonferenz ja auch den Schluss gezogen, dass er der Empfehlung der Übertragungsnetzbetreiber eben nicht folgt, sondern weil es sich bei Atomkraft um eine Hochrisikotechnologie handelt, wie er immer wieder betont, den Weg wählt, dass zwei der Kraftwerke in die Einsatzreserve gehen, also alle drei Kraftwerke erstmal Stand jetzt runtergefahren werden zum Jahresende und man zwei, nämlich Isar 2 und Neckarwestheim 2, dann bei Bedarf, wenn absehbar das schlimmste Szenario eintritt, wieder anfahren will, um sie dann noch in den Streckbetrieb zu schicken. Das ist sein Vorschlag.
Und diese Frage des schlimmsten Szenarios, wäre das rechtzeitig erkennbar, dass so ein AKW dann tatsächlich ans Netz gehen kann, was ja eine Woche braucht oder so?
Mindestens braucht es eine Woche, sagen Fachleute. Ganz viel hängt ja davon ab, was sich in Frankreich entwickelt. Das sagt Habeck ja auch. Er verweist ja immer wieder darauf, dass die französische Regierung versichern würde, dass die ihre Atomkraftwerke wieder ans Netz bringen. Ein Teil ist im Moment vom Netz, weil einfach die Kühlung nicht gewährleistet werden kann, weil nicht genügend Wasser da ist wegen der Dürre. Einige sind aber tatsächlich auch wegen Sicherheitsbedenken vom Netz, weil auch da sind Korrosionsschäden festgestellt worden. So, und Frankreich versucht jetzt, seine Meiler eben wieder ans Netz zu bringen. Das heißt, es hängt tatsächlich davon ab, ob Frankreich das gelingt, ob wir unsere Meiler wieder ans Netz bringen müssen oder nicht.
Das ist klar. Die Grünen müssen jetzt hoffen und beten, dass die Franzosen ihre Kernkraftwerke ans Netz bringen. Das erspart ihnen dann das Hochfahren möglicherweise oder im besten Fall
das
Hochfahren
der eigenen Kraftwerke. Man muss aber auch sagen, weil Deutschland gerade nach Frankreich exportiert. Es ist also nicht einfach so, dass wir von der französischen Atomkraft profitieren wollen.
Genau, aber es ist ganz deutlich, der Zusammenhang zwischen der Leistungsfähigkeit der französischen Kernkraftwerke, die für diese Redispatch-Kapazitäten in Deutschland gebraucht werden, und der Notwendigkeit, von hier eben mit eigenen Energiequellen zuzuführen. Ich würde jetzt eine Sache ansprechen.
Darf ich ganz kurz noch was ergänzen? Ich finde, das ist halt, es ist gut, dass du das noch mal rausgestellt hast, weil es ist enorm wichtig. Wir denken solche Energiefragen im Moment sehr mit der nationalen Brille. Es ist aber kein nationales Problem, sondern wir haben ein europäisches Stromnetz. Wir kommen gerade in Schwierigkeiten in Deutschland, weil Frankreich so viel Strom braucht, weil unter anderem auch in der Schweiz Wasserkraftwerke nicht am Netz sind. Die Gesamtstromproduktion muss man gesamteuropäischer denken. Und man kann das Ganze nicht nur national betrachten. Insofern gibt es ja auch Akteure. Ich habe heute gesehen, Manfred Weber beispielsweise macht auch die deutsche AKW-Frage zu einer Frage von europäischer Solidarität. Und ich finde, da hat er einen Punkt.
Und ich würde es noch mehr weiten. Also natürlich sehen wir jetzt, natürlich ist Deutschland mit dem Atomausstieg einen tatsächlichen Sonderweg in Europa gegangen. Das fällt jetzt zurück, das stellt uns für ein Problem. Und in dem Moment, in dem man sich in dieses europäische System, in dem man da seine Verpflichtungen erfüllen wird, wird man unter Umständen gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Und ich glaube, dass auch international, auf internationaler Bühne Deutschland sich schwer tun wird, wenn es in der Kernkraftfrage weiter sich dem Verdacht aussetzt, dass es da aus sachfremden, ideellen Gründen den notwendigen Schritt nicht tut. Annalena Baerbock, die Klimabundesaußenministerin, auch zuständig für die Klimaaußenpolitik, wird Deutschland im Winter bei der Klimakonferenz in Kairo vertreten. Und natürlich ist das eine Glaubwürdigkeitsfrage. Die wird damit konfrontiert werden. Tut ihr denn alles, um aus den fossilen Energien auszusteigen? Und der Vorwurf wird gegen Deutschland gerichtet werden. Ihr schaltet eure Kernkraftwerke nicht an. Ihr nehmt eure Kohlekraftwerke wieder hoch. Ihr importiert Gas, ermutigt andere Länder, Gasfelder zu erschließen. Aber ihr hängt an eurem veralteten Kernkraftausstieg.
Und Stichwort Glaubwürdigkeit, da würde ich dann gerne wieder aufs Inland.
Ich muss aber einen Punkt noch zu dieser Atomkraft sagen. Ja? Weil die Sicherheitsfrage ist eine relevante. Wenn Habeck sagt Hochrisikotechnologie, dann hat er einen Punkt. Das ist auch durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Und ich finde, man muss auch nochmal sagen, die Atomkraftwerke sind seit 2009 haben die keine periodische Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Die sind 3 Jahre überfällig, auch mit Einverständnis der EU ausgesetzt. Aber wir haben eben auch gesehen, bei der letzten Revision von Neckarwestheim 2, die im Juni stattfand, sind weitere Korrosionsschäden an Rohren gefunden worden. Doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Meiler sind 30 Jahre alt. Insofern, Sicherheit ist ein Aspekt, den man erwähnen muss, den man nicht beiseite schieben kann.
Sorry. Und das ist natürlich wiederum für die deutsche Diskussion ein ganz wesentlicher Punkt, weil es eben auch dieses Kernthema für die Grünen betrifft. Mhm. Und für weite Teile der SPD, ganz genauso.
Ich würde auch sagen, wenn man die Debatte heute, kommen wir darauf wieder zurück, hier im Bundestag im Plenarsaal gegenüber verfolgt hat, wir sind in einer neuen Atomdebatte und zwar auch innerhalb der Koalition.
Ja, wobei man, glaube ich, sagen muss, was die Grünen betrifft, das sind nicht mehr die alten Grünen. Das ist eine in der Frage sehr heterogene Partei, weil ich fand das ganz interessant, zum Teil da bei Basistreffen mit Leuten diese Frage zu diskutieren, weil die sich zum Teil gegenseitig auch sehr ungläubig angeschaut haben, wie sie die Frage sehen, weil eben für viele Jüngere die CO2-Frage viel relevanter ist als die Gefahren durch Kernenergie. Auch weil man natürlich glaubte bis vor kurzem, dass sich das in der Schärfe nicht mehr stellt, die Frage. Aber in jedem Fall ist das eben etwas, womit die Koalition jetzt umgehen muss.
Ja, vor allem ja auch wegen der FDP, die sich da ganz klar festgelegt hat und eine Laufzeitverlängerung bis 2024 fordert und den Kauf von neuen Brennstäben. Also da wird nicht mehr nur über eine Streckung geredet, sondern wirklich über neue Brennstäbe. Riesenthema jetzt auch im niedersächsischen Wahlkampf. Ich fand es allerdings ganz interessant, in den vergangenen Tagen gab es dazu viele scharfe Äußerungen aus der FDP. Heute in der Debatte im Bundestag Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP, nicht ganz so scharf.
Meine Damen und Herren, es ist kein Geheimnis, dass auch in der Frage der Weiternutzung der Kernenergie meine Partei eine Auffassung dazu hat, auch was die drei bestehenden Kernkraftwerke betrifft.
Also tatsächlich die Festlegung, wir haben hier einen unterschiedlichen Standpunkt, wir sehen die Dinge unterschiedlich, aber er ist nicht noch mal voll draufgesprungen und hat die FDP-Position, oder anders, er hat die Situation nicht genutzt, um die eigenen Koalitionspartner scharf anzugreifen. Da kommen wir vielleicht auch wieder zu diesem, was du eingangs gesagt hast, Gudula, dass heute doch ein bisschen das Einende in dieser Koalition auch ein bisschen im Vordergrund stand, vielleicht auch gesetzt durch den Ton, den Olaf Scholz angesetzt hat.
Ja, der Ton, den Olaf Scholz gesetzt hat, das war ja heute der Angriff auf die Opposition. Das war aber auch heute ein Interview in der FAZ, das vielfach gelesen wurde als Unterstützung für Habecks Position. Ich habe das ein bisschen weniger deutlich so gelesen, weil für mich nicht ganz klar war, ob er nicht sagen wollte, diese beiden süddeutschen AKW gehen ans Netz. Ich war mir nicht ganz sicher, ob diese Frage der Reserve da bei ihm wirklich mitgedacht war. Das ist aber auf jeden Fall was, was in dieser moderierenden Art, die Olaf Scholz hier hat, und ganz bestimmt nicht das, was Friedrich Merz verlangt, nämlich das Machtwort, in den nächsten Tagen geklärt werden.
Und ich würde noch mal sagen, das, was wir hier heute auf der Bühne des Parlaments gesehen haben, gibt nicht das wieder, was sich da in den Koalitionsfraktionen zurzeit abspielt, wenn man mit Abgeordneten spricht. Ich hatte auch die Gelegenheit hier am Rande der Debatte, dann hört man, dass da viele die geballte Faust in der Tasche haben, dass da viele, viele innere Zweifel sind, dass da viel noch auszudiskutieren ist, zum Teil quer durch die Fraktionen hindurch. Ann-Kathrin, du wolltest noch was sagen, bevor wir zum Ende kommen.
Ja,
noch einen Hinweis haben für unsere Hörerinnen
und Hörer. Ja, tatsächlich. Nur noch ganz kurz wollte ich die Diskussion über Robert Habeck noch mal aufgreifen, die wir am Anfang hatten. Weil ich habe nämlich heute auch wahrgenommen, dass gerade aus der FDP bei Twitter viele kritische Äußerungen zu seinem Auftritt gestern bei Maischberger zu sehen waren. Also da sammelt sich gerade auch innerhalb der
FDP. Das muss man, glaube ich, erklären. Ein Auftritt bei Maischberger, dem Herr Habeck angesprochen auf die mögliche Insolvenz unter anderem von Bäckern geantwortet hat. Ich glaube nicht, dass viele in Insolvenz gehen werden, aber es kann sein, dass sie nicht mehr verkaufen, so in etwa, wenn ich das richtig wiedergebe.
Ja, es war auf jeden Fall eine sehr unglückliche Aussage, die jetzt dazu führt, dass ihm viele mangelnde Wirtschaftskompetenz unterstellen. Hörte man heute auch in der Debatte mehrfach. Und das fand ich schon bemerkenswert, wie da der Koalitionspartner FDP heute wirklich mehrfach auf ihn draufspringt, einfach in schriftlichen Äußerungen auf Twitter. Da hatte man sich zuletzt ein bisschen stärker zurückgehalten. Und seit der Gasumlage rückt eben auch in der eigenen Koalition Habeck immer stärker in den Mittelpunkt. Also es ist nicht nur Merz, der sich da auf ihn einschießt, sondern heute sichtbar auch die FDP.
Was ja auch was über das Standing von Habeck aussagt, glaube ich. Dass er eben eine so für die Grünen auch starke Figur ist.
Ja.
Dass er dann natürlich auch das naheliegende Angriffsziel ist, wenn er schwächelt.
All diese Debatten, ich glaube, das kann man auch sagen, geprägt von einem Bundestag, von einer Politik, die mit viel Sorge teilweise fast Verängstigung nach außen schaut. Was ist da los im Land? Was kommt da auf uns zu? Was ist in der Wirtschaft los? Was ist bei den Bürgerinnen und Bürgern los? Und auch das muss gesagt sein, wir haben ja auch gesehen, es sind die Parteien am linken und am rechten Rand im Bundestag, die auch außerhalb des Parlaments mobilisieren. Alice Weidel, da spielen wir jetzt auch noch ein, die AfD-Fraktionsvorsitzende heute in dieser Debatte.
Sie haben allen Grund, einen heißen Herbst und Winter zu fürchten, denn die Bürger haben jedes Recht, Herr Merz, gegen eine solche Regierung und gegen eine solche Politik auf die Straße zu gehen. Natürlich haben Sie das Recht.
Also, was droht uns da auf den Straßen? Was kommt da auf uns zu? Das ist eine Frage, die stellen sich hier, glaube ich, sehr viele. Die prägt die Politik, die prägt die Stimmung. Wir sind auch gespannt, was wir hören von außen. Denn wir haben eingeladen, die Hörerinnen und Hörer des Politik-Podcasts ins Haus der Bundespressekonferenz. Nächste Woche Mittwoch gibt es den Politik-Podcast mit Ihnen, mit euch, mit Gästen. Viele, viele haben sich angemeldet. Viel mehr, als wir in den Saal zulassen können. Deshalb muss es auch ein paar Absagen geben. Es wird das Gespräch dann sowohl unseren Podcast als auch das Gespräch mit euch, mit Ihnen dann als Politik-Podcast geben in der nächsten Woche. Und es wird nicht die letzte Gelegenheit sein, mit uns zusammenzukommen. Wir werden da auch noch andere schaffen.
Und wir hätten noch die Bitte, wenn jemand schon weiß, dass er nicht kommen kann, bitte absagen, damit andere nachrücken können.
Soweit, das war aus dem Bundestag der Politik-Podcast 277. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.